Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Soll die EU mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay ein Handelsabkommen schließen? Ja oder nein? Bis vor kurzem war das eine Frage, die ganz klar mit Sie beantwortet werden konnte. Inzwischen sieht das aber etwas anders aus. In der ganzen EU regt sich Widerstand dagegen. 60 Organisationen haben sich allein in Deutschland zusammengetan, um einen Stopp des Abkommens durchzusetzen. Mit dabei ist Brot für die Welt und mit dem Referenten für Handel, Sven Hilbig, bin ich jetzt verbunden. Hallo, Herr Hilbig.
Guten Tag.
Warum wollen Sie das Abkommen stoppen? Können Sie mir die wichtigsten Gründe sagen?
Ja, wir von Brot für die Welt fordern einen Stopp des Abkommens, vornehmlich aus zwei Gründen. Zum einen wird das Abkommen die Klimakrise weiter verschärfen, da der An- und der Abbau von Rohstoffen die Entwaldungsraten im Amazonien beschleunigt. Das sehen wir auch fast tagtäglich in den Nachrichten. Und zum anderen würde das Abkommen auch die Menschenrechtslage in den Mercosur-Staaten, vor allen Dingen in Brasilien, weiter verschlechtern, da einfach der Ausbau sowohl der industriellen Landwirtschaft, aber auch der Bergbau die Landkonflikte weiter verschärfen wird. Und aus unserer Erfahrung wissen wir, das führt dann zu einer Vertreibung von Kleinbauern als auch von Indigenen.
So ein Abkommen würde der EU ja die Möglichkeit geben, da Einfluss zu nehmen. Man könnte ja den Schutz des Regenwaldes in welcher Form auch immer mit aufnehmen in so ein Abkommen.
Also da muss man zweierlei Sachen bedenken. Zum einen, dieses Abkommen, wenn es zustande kommt, enthält ein sogenanntes Nachhaltigkeitskapitel. In dem Nachhaltigkeitskapitel verpflichten sich die Vertragsstaaten, also sowohl der EU als auch die Mercosur, dazu, internationale Umweltabkommen einzuhalten, Forstwirtschaft zu betreiben etc. Dieses Nachhaltigkeitskapitel wird von der EU seit über 10 Jahren schon in allen bilateralen Handelsabkommen verwendet. Das Problem ist, dass es zum einen eine verpflichtende Erklärung, nur wenn die Staaten dagegen verstoßen, das heißt, wenn Brasilien weiter den Amazonas stark abholzt, dann führt das zu keinerlei Konsequenzen. Das ist nicht sanktionierbar, dieses Kapitel. Das Einzige, was passiert ist, dass eine Expertenkommission eingerichtet wird, die dann Empfehlungen aussprechen kann, an die sich die EU halten könnte. Das muss sie aber nicht. Und wir haben vor 3 Jahren eine umfassende Studie in Auftrag gegeben, in dem wir alle bilateralen Handelsabkommen untersucht haben, in der die EU bereits dieses Nachhaltigkeitskapitel inkorporiert in die Handelsabkommen, nämlich seit 2008, seit 12 Jahren. Und diese Studie kommt zu dem Ergebnis, dass in keinem der Fälle, wo die anderen Staaten weiterhin stark die Umwelt zerstört haben, die EU irgendwelche Konsequenzen daraus gezogen hat.
Jetzt ist ja auch mit im Bunde bei den Gegnern des Abkommens die deutsche Agrarlobby und nicht nur die deutsche, sondern auch die europäische, nämlich namentlich Irland, Frankreich, Österreich, haben sich schon gegen dieses Abkommen ausgesprochen, weil sie die Überschwemmung der europäischen Märkte mit zum Beispiel billigem Fleisch aus Südamerika fürchten. Das hört sich auch sehr nach Protektionismus an.
Ja, das Abkommen wird ja nicht nur von der europäischen Agrarlobby kritisiert, sondern auch von Landwirten, den kleinbäuerlichen Strukturen, auch gerade hier in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern. Und sie befürchten zu Recht ein Preisdumping und sehen die Gefahr, dass ihre qualitativ hochwertigen Lebensmittel ins Hintertreff geraten können.
Ja, das ist ja mal bei Fleisch die große Frage, ob das qualitativ so viel hochwertiger ist als das südamerikanische Fleisch.
Ja, Neulandfleisch natürlich schon. Es geht ja darum, man muss natürlich zwischen der industriellen Landwirtschaft in Deutschland auf der einen Seite unterscheiden und zwischen der anderen Landwirtschaft, die wir uns ja eher wünschen, also kleinbäuerliche Strukturen, ökologische Landwirtschaft auf der anderen Seite. Mit ersteren gebe ich Ihnen recht, mit letzteren besteht natürlich schon ein Unterschied. Und es ist völlig klar, die Frage klang ja auch schon vorhin bei Ihnen an, wir vom Brot für die Welt sind auf gar keinen Fall irgendwie die Gegner des Welthandels, ganz im Gegenteil. Was wir aber fordern, ist, dass der Welthandel sich an bestimmte Regeln hält. Und dazu gehört Fairness und dazu gehört Umweltverträglichkeit. Und für uns vom Brot für die Welt, ich komme nochmal auf die Thematik des Stahls zurück, weil in der aktuellen Debatte ist ganz viel von Landwirtschaft geredet. Und diese Problematik des Stahls geht unserer Ansicht nach zu Unrecht ein wenig unter. Also was jetzt nochmal die Handelsfrage angeht, gerade für Entwicklungsländer ist es natürlich wichtig, dass der Welthandel offen und nicht einseitig gestaltet wird. Und für die Mercosur-Staaten folgt daraus aber, dass sie auch gerade daran unterstützt werden müssen, sich vom einseitigen Export von Rohstoffen, das heißt sowohl von landwirtschaftlichen Produkten, Soja etc., aber natürlich auch von Bergbauprodukten, dass sie sich davon emanzipieren müssen, in dem Sinne, dass sie anfangen, diese Produkte bei Bergbauprodukten zum Beispiel weiterzuentwickeln. Also anstatt Stahl zu exportieren, Industrieprodukte herzustellen. Denn dann gelingt ihnen sozusagen eine höhere Wertschöpfung zu erzielen, das heißt eine höhere Gewinnrate. Im Endeffekt ist auch das Erfolgsmodell, was Deutschland ja auch gefahren ist in den letzten 200 Jahren. Und das muss man diesen Staaten halt auch ermöglichen. Insofern ist es von unserer Seite Brot für die Welt auf jeden Fall kein Protektionismus, den wir irgendeiner Art und Weise fordern. Aber es geht eben darum, dass die Staaten ermöglicht werden, das, was sie exportieren, tatsächlich auch zum höheren Gewinn führt und damit auch einen Wohlstand ermöglicht.
Aber wollen das denn die Staaten? Also das eine ist ja, dass das ermöglicht wird. Das andere ist ja, ob die das tatsächlich wollen. Das muss ja auch von denen kommen.
Wir vom Brot für die Welt kennen jetzt keinen Staat, der nicht möchte, dass er eine höhere Wertschöpfung erzielt und damit mehr Wohlstand ermöglicht. Das Problem ist, dass auch gerade zum Beispiel die EU im Rahmen von bilateralen Abkommen innerhalb der WTO aus Eigeninteresse eine Politik verfolgt, die ihnen das nicht ermöglicht. Also zum Beispiel, wenn ich nochmal bei der Thematik bleibe von Bergbauprodukten in diesem Mercosur-Abkommen, verbietet die EU, dass zukünftig Abgabensteuern auf den Export von Bergbauprodukten erhoben werden. So, und das führt zum einen dazu, dass diese Staaten zukünftig geringere Staatseinnahmen haben, aber die Geschichte zeigt auch, dass so Erhebung von Abgaben, von Steuern, von Zöllen auch ein wirtschaftslenkendes Instrument sein können. Das heißt, der Staat kann sagen, ich erhebe Zölle, weil ich eine eigene Industrie aufbauen möchte. So ist Preußen vorgegangen, so ist Deutschland vorgegangen. Und im letzten Jahrhundert, das war ja bereits im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert, sind viele Staaten Südostasiens diesem Beispiel gefolgt. Sie haben gesagt, wie langfristig wollen wir eigene Industrien aufbauen? Dazu brauchen wir die und die Rohstoffe. Also erheben wir hohe Schutzzölle, bauen eine eigene Industrie auf. Und wenn wir international wettbewerbsfähig sind, dann bauen wir die Zölle ab. Und dann können wir auch tatsächlich konkurrieren.
Danke, Sven Hilbig, Referent für Handel bei Brot für die Welt. Dankeschön.
Ja, ich danke Ihnen.